Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit dem Thema Angsträume. In unserer letzten Folge haben wir uns mit Raum und Kriminalität beschäftigt und da haben wir uns mal gefragt, ob es Räume gibt, die stärker mit Kriminalität belastet sind, also an denen mehr Kriminalität registriert wird. Wir haben das bejaht und haben diese Räume als Kriminalitätsbrennpunkte beschrieben. Wir haben da schon abgegrenzt, dass es nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob diese Räume auch mit Angst aufgesucht werden. Also ob Menschen sich fürchten, Kriminalitätsopfer zu werden, von Kriminalität geschädigt zu werden, wenn sie in diesen Räumen sich befinden. Denn tatsächlich gibt es Räume, in denen Kriminalität relativ konstant gleich hoch ist, auch wenn sich die Bevölkerung verändert durch Zuzug, Wegzug etc. Also es gibt eine objektive Kriminalitätsbelastung bestimmter Räume, das können jetzt Straßen, Züge sein oder Stadtviertel, die über die Zeit einigermaßen konstant bleibt. Aber ein Angstraum, da geht es nicht um die Frage, wie viel Kriminalität findet da eigentlich statt, sondern da geht es um die Frage, fühlen sich Menschen, die durch diesen Raum gehen, sich darin aufhalten, wie auch immer, sicher? Oder meiden sie den Raum vielleicht sogar, um dieser Angst zu entgehen?
Als Beispiele für Orte, an denen besonders viel Kriminalität passiert, haben wir das letzte Mal auch Innenstädte genannt oder bestimmte Großveranstaltungen, Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte. Das sind ja alles Orte und Räume, die Leute bewusst aufsuchen und oft sehr gerne auch aufsuchen. Aber wo viel passiert, zum Beispiel im Bereich Eigentumskriminalität oder vielleicht auch Körperverletzungen im Zusammenhang mit Alkohol und dergleichen. Insofern muss man diese beiden Begriffe trennen. Angsträume sind nicht gleich Brennpunkte und Brennpunkte sind nicht gleich Angsträume. Müssen sie jedenfalls nicht sein. Es kann zusammenfallen, aber es kann auch unabhängig voneinander auftreten.
Genau, also dieser unbeleuchtete Park in der Nacht, der wird von den meisten Menschen gemieden, weil sie Sorge haben. Aber wenn wir uns jetzt die Kriminalitätsbelastung des Ortes ansehen würden, würde die sehr, sehr schwach ausfallen, weil gar nicht so viele Tatgelegenheiten sind, da kann gar nicht so viel passieren und da ist eben kaum Kriminalitätsvorkommen. Angsträume werden aber trotzdem von Menschen vermieden, obwohl sie objektiv gar nicht mit Kriminalität belastet sind. Und dadurch kommt es auch zu einer sinkenden sozialen Kontrolle. Also weniger Menschen, weniger aufeinander Acht geben. Physische und soziale Unordnungserscheinungen, englisch Incivilities, bedingen eine steigende Verunsicherung und Kriminalitätsfurcht. Es führt dazu, dass Menschen die öffentlichen Räume noch mehr vermeiden und die soziale Kontrolle sinkt. Das macht es dann wieder leichter, Straftaten zu begehen, weil weniger Menschen da sind, die es registrieren könnten, anzeigen könnten, einschreiten könnten. Und deshalb gibt es einen Gedanken, da werden wir auch kurz drauf gucken, dass städtebauliche Kriminalprävention sich auch immer als so eine Art Ordnungspolitik verstehen muss und aufpassen muss, dass es nicht zur Vermüllung kommt oder zur Anwesenheit unerwünschter Personengruppen. Hier sehen wir schon, auch darauf werden wir noch eingehen. Es werden hier also Menschen kategorisiert und problematisiert.
Und diese Anzeichen für Verschmutzung, Verwahrlosung, es ist irgendwie dreckig, es stinkt, das sind ja alles nicht Anzeichen für Kriminalität. Das finde ich daran immer ganz interessant. Ja. Es ist ja nicht die Blutspritzer an der Wand, die uns dann Angst machen, wo wir irgendwie noch die letzte Körperverletzung sehen, sondern das sind ja alles Sachen, die können eklig sein und irgendwie nicht schön, aber erstmal sind sie ja gar nicht Kriminalität an sich. Aber wir verbinden die halt damit, dass eine bestimmte soziale Ordnung nicht funktioniert an diesem Platz. Dass hier Leute machen können, was sie wollen, ohne dass jemand einschreitet. Also informelle Sozialkontrolle funktioniert nicht. Und es ist ein bisschen so, als ob das Gehirn automatisch weiterdenkt, wenn das alles schon möglich ist, ohne dass jemand was macht, wer weiß, was dann noch möglich ist. Und das muss man sich immer so vergegenwärtigen. Es sind diese Anzeichen sozialer Desorganisation, die uns Angst machen und nicht so sehr Anzeichen wirklich von Kriminalität. Und das bedeutet dann auch, wenn man darauf reagiert, ist es unterschiedlich, ob man jetzt Kriminalität senken möchte oder ob man Angsträume senken möchte oder sicherer machen möchte. Da braucht man unterschiedliche Maßnahmen für, weil die Ursachen woanders liegen.
Die Wahrnehmung von Angsträumen ist nämlich subjektiv. Aber es gibt trotzdem ein paar charakteristische Phänomene, die da eben zusammentreffen. Zum einen ist es eine Art von Fremdheit, der man da begegnet. Das können fremde Personen sein, eine Fremdheit oder Unübersichtlichkeit des Raumes. Und damit ist auch schon eben, ich habe es eingangs erwähnt, die Kritik verbunden, dass fremde Personen in unserer Gesellschaft in der Regel Menschen sind, die anders aussehen und die eben nicht der weißen bürgerlichen Mittelschicht entsprechen. Das können People of Color sein, das können Drogenkonsumierende sein oder, ich zitiere, heruntergekommen aussehende Menschen. Also Menschen, die offensichtlich vielleicht ohne festen Wohnsitz leben oder ähnliches. Diese Fremde und Anonymität werden in dieser Forschung dann auch als Merkmale urbaner Räume beschrieben. Und hier ist auch schon mal eine Kritik mitzudenken, wir werden noch darauf eingehen, dass es immer auch eine Abgrenzung gibt. Also es gibt etwas, was richtig normal dem Durchschnitt entspricht, davor hat man keine Angst. Und dann gibt es etwas, was unnormal, außergewöhnlich und irgendwie falsch aussieht. Und das bringt einen eben irgendwie in ja, so ein Angstgefühl. Und das zweite Charakteristikum sind diese Disorder-Phänomene. Dazu gehört neben der Vermüllung eben auch noch eine Verwahrlosung, ein Vandalismus, Drogen- und Alkoholkonsum, der in der Öffentlichkeit stattfindet.
Wie kann man Angsträume also bekämpfen, dass Menschen sich sicherer fühlen? Es gibt hier einen klassischen Ansatz, der sogenannte Defensible Space Ansatz von Oscar Newman. Oscar Newman war ein Architekt und Städteplaner und hat in den 1970er Jahren vor allem gewirkt in den USA und hat dieses Konzept von Defensible Space aufgemacht. Und zwar die Idee, dass der Raum sich irgendwie selbst wehren kann, dass der wehrhaft gebaut werden kann, dass man im Räumlichen, in der Architektur schon etwas anlegen kann, damit ein Raum nicht so anfällig für Kriminalität ist, beziehungsweise sich Menschen da auch sicherer fühlen. Mhm. Und da hat er 5 Punkte aufgemacht, die da seiner Meinung nach entscheidend sind. Das eine ist die Territorialität. Das meint, dass im Räumlichen auch ganz klar zu sehen ist, wo ist der private Raum, wo ist öffentlicher Raum, welcher Raum ist für was oder für wen zu nutzen. Das zweite ist die sogenannte natürliche Überwachung. Das meint, dass ein Raum so gestaltet sein kann, dass eine Kontrolle der Umgebung durch die BewohnerInnen erfolgen kann. Mhm. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie irgendwelche Nachbarschaftsspaziergänge, das ist damit gar nicht gemeint, sondern eher, dass die informelle Sozialkontrolle erhöht ist. Mhm. Der hat da sehr kleinteilig sich auseinandergesetzt, wie Fenster angeordnet werden müssen, dass man beispielsweise Küchenfenster zur Straße, zum öffentlichen Raum hin ausrichtet, weil da öfter Leute sich bewegen in der Küche und da mehr Blick ist quasi auf den öffentlichen Raum. Also das waren so Ideen, wie man vermeiden kann, dass es Straßenzüge oder Plätze, Gassen gibt, wo man sich schon sehr unbeobachtet fühlt und insofern wenig informelle Sozialkontrolle ist. Das dritte ist das Image, also die Auswirkung der Gestaltung der Umwelt auf das Sicherheitsgefühl der BewohnerInnen, ne, mit welchen Bildern verbindet man in bestimmten Orten, Stadtteil und dass es sich hier auch zu so einer ja, Unsicherheitsspirale quasi dann kommen kann, wenn ein Stadtteil eh schon als sehr abgehängt und sehr unsicher zählt und immer wieder mit Negativschlagzeilen in den Medien ist, dass sich das dann auch wiederum auf das Sicherheitsgefühl auswirken kann, auch wenn die Leute da gar nichts selbst persönlich erlebt haben. Das vierte, das Milieu, das meinte so weitere Umweltfaktoren, wie zum Beispiel Einkaufsstraßen, Nähe zur Polizeistation, dass all diese Infrastrukturmerkmale sich auch auf das Sicherheitsgefühl der BewohnerInnen auswirken. Und als 5. Punkt die Idee von Nachbarschaftstreffpunkten, also dass auch die Architektur und die Raumplanung mit das beeinflussen, inwiefern überhaupt so etwas wie Nachbarschaftlichkeit entsteht, ob Leute miteinander in Kontakt kommen, ob sie aufeinandertreffen, beispielsweise es Bänke gibt, Spielplätze, Punkte, wo man sich auch vor Ort in seiner Nachbarschaft treffen und kennenlernen kann. Und das ist so, dass die Idee und auch das Neue von diesem Ansatz, dass er das ganz stark verlinkt mit Architektur und Stadtplanung, dass er sagt, es hat auch was damit zu tun, wie der Raum beschaffen ist und da können wir dann auch für die Prävention und Intervention ansetzen, die Raumplanung so mitzudenken, dass die Orte dadurch auch sicherer sind und Kriminalität reduziert wird.
Und ohne, dass wir jetzt in Frage stellen wollen, dass Menschen tatsächlich Sorge, Furcht, Angst haben, wenn sie durch Angsträume gehen, wollen wir doch auch noch eine Kritik an der Begrifflichkeit vornehmen. Seit den 80er Jahren wird nämlich der Begriff Angstraum in der feministischen Geografie, Stadt- und Raumsoziologie durchaus auch kritisch diskutiert, weil diese Ansätze darauf verweisen, dass die Angsträume angeblich insbesondere für Frauen existieren. Frauen werden also als Opfer, als potenzielle Opfer dargestellt und Männer als Täter oder Beschützer. Dadurch wird die Angst zu so einer typisch weiblichen Eigenschaft stilisiert und in diesem Angstraumverständnis wird dann auch wieder eine geschlechterbezogene Machtasymmetrie deutlich, die Menschen, Frauen vom öffentlichen Raum ausschließt. Es gibt eine Untersuchung von Infratest DIMAP aus dem Jahr 2017, der zufolge Frauen in Deutschland das Haus in der Dunkelheit 3-mal seltener verlassen als Männer. Das lässt also auf eine eingeschränkte Mobilität schließen. Und die Kritik ist, dass dieser Angstraumbegriff eben auch das Ganze noch fördert, weil es ignoriert, der Begriff, dass andere Personengruppen von Gewalt oder Angst im öffentlichen urbanen Raum betroffen sind. Also der Begriff reproduziert die negative Zuschreibung zum Raum, verschleiert aber eben die Fakten. Frauen können eigentlich rausgehen in der Dunkelheit. Für Frauen ist es viel gefährlicher, drin zu sein. Die erfahren nämlich Gewalt viel häufiger im privaten Raum. Männer hingegen, für die ist es viel gefährlicher. Die erfahren nämlich Gewalt häufiger im öffentlichen Raum. Außerdem haben wir bei Angstraum immer auch so eine Assoziation mit einer dunklen, verwinkelten Ecke, mit einer Verwahrlosung und auch mit städtebaulichen Situationen wie Unterführungen. Da geht, glaube ich, so gut wie niemand angstfrei durch. Und der Angstraumbegriff weist damit auch auf die Raumzeitdimension hin, weil oft Dunkelheit mit Angst assoziiert wird. Aber jeder Raum kann für ein Individuum einen Angstraum darstellen. Die Zuschreibung ist viel subjektiver und es geht viel weniger darum, dass die bauliche Struktur Angst vermittelt, sondern viel stärker eben soziale Komponenten. Welche Menschen halten sich in Räumen auf? Wie ist deren Verhalten? Insofern würde diese kritische Strömung auch sagen, dass die Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel Defensible Spaces, eben lediglich oberflächlich Erfolge erzielen können, weil Angst eben menschlich ist und sie wird auch auf den Raum projiziert, aber der Raum verursacht sie nicht eigentlich. Deshalb ist die Kritik dieser feministischen Strömung, dass man viel stärker die strukturellen Ungleichheiten und die Probleme angehen muss und eben auch die Stigmatisierung bestimmter Personengruppen bekämpfen muss, statt sie in der medialen Berichterstattung dann eben auch noch zu reproduzieren und einfach so unhinterfragt von Angsträumen so zu sprechen.
Der Raum ist nämlich kein Zustand, sondern wird sozial produziert. Also was verbinden wir mit dem Raum? Wofür steht der Raum? All das ist etwas, was erstmal konstruiert wird. Er wird durch Person und Handlung hergestellt und das wirkt dann wiederum auf Person und Handlung. Also wie halte ich mich da auf? Wer hält sich da auf? Wer wird wie gesehen, der vielleicht aus diesem Raum kommt, ne, für den das der Wohnort ist und dergleichen. Räume sind insofern eher fluide als unbeweglich. Die Forscherin Hille Koskeller hat das in den Raumdimensionen aufgemacht, indem sie sagt, Angsträume haben vor allem zwei Raumdimensionen. Es gibt einmal den Power Space. Das meint die Nutzung oder Aneignung eines Angstraums durch Polizei, Überwachungstechnologien, bestimmte Personengruppen. Das geschieht in gesellschaftlich vorherrschenden Machtstrukturen. Also welche Delikte wollen wir überhaupt mehr verfolgen? Welche Gruppen, was nehmen wir als stärkere Abweichung wahr und wo überwachen und kontrollieren wir dann mehr? Und dann der Emotional Space, das meint paradoxe Gefühle, die mit Raum verknüpft sind. Nutzung kann Angst oder Unbehagen auslösen, falls dieser typische Merkmale von Angsträumen aufweist. Selbst wenn Raum statistisch gesehen nicht als unsicher gilt, kann das aufkommen. Die Anwesenheit von Polizei, die ist zweischneidig. Das ist ja oft auch so ein Vorschlag, der gemacht wird bei Angsträumen. Da muss mehr Polizei, polizeiliche Präsenz folgen. Ich hatte vor kurzem in Cottbus zu tun, da war das auch mit ein Sicherheitskonzept, um mehr Sicherheit oder Sicherheitsgefühl zu erhöhen, dass man viel mehr bestreift. Und in meinen 2-3 Tagen in Cottbus ist mir das auch wirklich aufgefallen, dass man da sehr viel Polizei sieht. Aber das ist etwas zweischneidig, denn Menschen nehmen das unterschiedlich wahr, inwiefern das Mehrsehen von Polizei wirklich zur Sicherheit führt, weil man kann sich da ja auch dann fragen, wenn ich jetzt hier überall Polizei sehe, dann gibt es dafür ja wahrscheinlich auch einen Grund. Und insofern zeigen auch viele Studien, dass die Sichtbarkeit von Polizei eher zu Unsicherheit führt.
Und schließlich ist noch eine Kritik, dass diese Angstraumkonstruktion eben auch genutzt werden kann für politische Zwecke. Man kann Menschen damit manipulieren und auch Hass gegenüber, in Anführungszeichen, den anderen schüren. Also diejenigen, die Angstraumdiskurse bestimmen, sprechen in der Regel über, wieder in Anführungszeichen, die anderen, aber sie lassen sie selber kaum zu Wort kommen. Wenn wir jetzt hier in Köln mal nachdenken, so ein klassischer Angstraum, der in den letzten Jahren ganz viel in den Medien war, ist der Ebertplatz. Mittlerweile jede Kölnerin, Kölner hat dann so ein Bild von, ah, da passiert ganz viel Drogenhandel, da ist es ganz gefährlich und viele Menschen meiden diesen Ort. Spätestens, wenn es dunkel wird, manche meiden ihn auch tagsüber. Und da geht es immer drum in der Diskussion, dass nordafrikanische Männer thematisiert werden als Problem, die werden dann so objektiviert, stigmatisiert und man spricht nicht mit ihnen, sondern man spricht über sie. Insofern ist auch hier nochmal das, was wir schon aus der Geschlechterkritik gerade bezeichnet haben, dass auch hier eben der Angstraum Machtpositionen, die in der Gesellschaft sowieso schon da sind, nochmal verstärkt und dann eben auch diese Erzählung des fremden Mannes und des Angstraumes, den er eben auch schafft, dadurch nochmal sozial mitkonstruiert wird. Trotzdem, klar, die Erfahrung, es gibt Gewalt, auch am Ebertplatz und Kriminalität, also in Angsträumen kommt natürlich auch Kriminalität vor, aber da passiert eben auch noch was anderes, es ist eben auch noch ein anderer Raum und die mediale Berichterstattung vermittelt häufig eine eindimensionale Sicht auf Angsträume. Genau, das führt dazu, dass bestimmte Personengruppen, die besonders sichtbar sind in den Räumen, dann auch als problematische Gruppe, als Fremde konstruiert werden und andere Personengruppen besonders unsichtbar werden im öffentlichen Raum, da sie ihn aus Angst kaum noch benutzen. Frauen bleiben eben nach Einbruch der Dunkelheit dann eher zu Hause.
Und die Frage ist ja auch immer, wessen Angst ist es, über die wir reden? Und da wird oft dann doch so eine normale Mehrheitsbevölkerung angenommen, inwiefern die sich irgendwo wohl oder unwohl fühlt. Ganz interessant ist da eine Untersuchung von Bahnhofsvierteln, die Tim Lukas mit KollegInnen gemacht hat. Und da kommen sie zu dem Schluss, dass auch Personengruppen, die für andere angstauslösend sind, also zum Beispiel Obdachlose, die diese Räume auch als Angstraum erleben, sich auch dort unwohl fühlen. Aber im Gegensatz zu der sogenannten Mehrheitsbevölkerung haben sie da auch ein reales Risiko. Also das sind eigentlich die Leute, die auch wirklich Kriminalität erleben, die gegängelt werden, die Gewalt erleben. Und so können wir das auch auf dem Eberplatz übertragen. Da geht es ja vor allem um Drogenhandel. Ja. Und jetzt werden Leute, die diesen Raum passieren, eigentlich nicht angegriffen von den Leuten, die da mit Drogen handeln, sondern die Gewalt ist ja dann eher untereinander und auch andere Delikte. Also insofern auch das etwas, was man sich immer fragen kann, für wen ist das jetzt wirklich ein Angstraum? Über wessen Angst reden wir hier und welche Sorgen? Und für wen ist es wirklich reales Risiko, auch im öffentlichen Raum sich aufzuhalten?
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Angsträume sind nicht unbedingt Räume, die stärker mit Kriminalität belastet sind, so bezeichnet man nämlich Brennpunkte, sondern es sind Räume, in denen Menschen Angst vor Kriminalität haben, also Kriminalitätsfurcht mit sich tragen. Häufig ruft eine gewisse Unordnung, eine gewisse Fremdheit Angst hervor. Das führt dazu, dass Menschen die Räume seltener aufsuchen, dadurch sinkt die soziale Kontrolle und der Raum wird sozusagen auch nicht mehr geschützt vor Kriminalität, weil niemand mehr einschreiten kann. Es gibt die Idee, dass man das durch städtebauliche Veränderungen durchaus schon bearbeiten kann und den Raum architektonisch so anlegt, dass Menschen sich sicherer fühlen und dass auch schon durch die bauliche Gegebenheit mehr informelle Sozialkontrolle herrscht. Der Begriff Angstraum hat aber auch eine politische Komponente. Man muss daran kritisieren, dass in der Regel mit Fremdheit gearbeitet wird. Also wenn Menschen, die als fremd wahrgenommen werden, Räume besiedeln, werden diese häufiger als Angsträume bezeichnet und Frauen sind von diesen Angsträumen tendenziell stärker ausgeschlossen. Sie suchen sie nicht mehr auf, werden dann als potenzielle Opfer stilisiert, obwohl laut der Statistik Frauen tatsächlich in öffentlichen Räumen weniger passiert. Sie sind eher in Gefahr in privaten Räumen und Männer sind tatsächlich häufiger Gewalt ausgesetzt, wenn sie sich im öffentlichen Raum befinden. Insofern ist es eben die Frage, wessen Angst spielt eigentlich eine Rolle und welches Ziel verfolgt vielleicht auch der Diskurs um die Angst? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.